dieses Ich bin ist noch nicht eingetrübt von Vorlieben und Abneigung. Aber es ist schon persönlich. Daran kennst du es. Das weiße Licht, von dem du sprichst, ist ein Phänomen, was sehr viele Menschen erfahren. Stehen manche Leute so an der Tür. Es ist beschrieben in Nahtoderfahrungen und es kann durchaus tatsächlich auch mal bei niedrigem Blutdruck auftreten. Ist aber ein inneres Erfahren, das damit verbunden ist. Wann war das? Warst du da? Wie alt bist du jetzt?
25.
25. Und auf irgendeine Art wirkt es noch nach für dich?
Also es war auch verbunden mit Todesangst. Ich hatte auch so Angst zu sterben. Und der Körper war halt sehr an seine physischen Grenzen.
Und wenn du da dran, dich erinnerst, was macht es dann jetzt mit dir?
Ich werde halt warm und merke, dass mein Körper schon anfängt zu schwitzen. Ja, aber am nächsten Tag bin ich aufgewacht und ich war halt nicht tot.
Ja, Gott sei Dank. Ich würde vorschlagen, gib dem nicht zu viel Bedeutung.
Ja.
Weil irgendeine Art von Erfahren vor 4 Jahren. Und die es erfahren hat, war damals da und ist jetzt noch da. Dieses Erfahren ist weg, oder?
Ja.
Also bleib mit der, die noch da ist. Weil da geht's weiter. Wenn aber die ja immer noch da ist, die Erfahrende, an einem immer wieder zurückgreift auf dieses Alte, dann fesselst du dich in deinem Erfahren jetzt. Verstehst du?
Ja.
Also, du wirst noch viel, viele Dinge erfahren. Immer wieder kommt es vor, dass wir Sachen innen oder außen zum ersten Mal erfahren, selbst mit 50 kommt es noch vor. Hagangak meint auch, mit Mitte 80 kommt es noch vor, ich glaube eben.
Okay, danke.
Und es gibt natürlich auch Erfahrungen, die macht ein Mensch oder diese 10 Menschen und diese 10 machen sie nie. Aber das ist völlig unwichtig. Weil wichtig ist, der erfährt. Und dass der erfährt, in der Lage ist, bewusst und mit einem offenen Geist und offenem Herz zu erfahren, was jetzt für den Einzelnen zu erfahren ist. Also diese Qualität ist wichtiger als der Inhalt der Erfahrung. Das gilt auch für Bewusstseinszustände und so abgefahrene Zeug. Ne? Verstehst du? Verstehst du das? Ist euch nachvollziehbar, oder?
Ja.
Könntest du mir noch so einen Stuhl bitte bringen, dann könnte ich da das drauflegen. Dann muss ich wie immer bis zum Boden runter. Vielen Dank.
Ich habe jetzt einfach den Impuls, was zu erzählen, was jetzt keine Frage ist. Weil es schön, dass ich dich jetzt persönlich mal kennenlerne. Vor 2 Jahren hatte ich ein sehr einschneidendes Erlebnis mit dir, mit einem Buch. Oh. Das hatte ich in dem Urlaub dabei. Verbreite ins Nichts heißt es. Ja. Und das konnte ich vorher mal nicht lesen. ging halt nicht, weil, welchen Erfahrungen und wie auch immer. Auf jeden Fall war ich im Urlaub, das war in Fuerteventura, und dann hatte ich einen ziemlich heftigen Sportunfall, konnte nicht mehr laufen. Es hat ziemlich wie vorher das so gekracht, da denkt man, das ist wieder dasselbe. Bei mir hat es auch gekracht damals, und dann lag ich auf dem Balkon dort im Hotel, Bein hoch, konnte nicht mehr laufen, vor mir die Sanddünen. Also ich konnte da rausschauen, hatte dann den Luxus, nichts anhaben zu müssen, weil das war nicht einsehbar. Und dann hat er ein Buch neben mir gelegen. Und dann konnte ich es wirklich lesen.
Weil
da war nichts mehr. Vor allem hat dann, glaube ich, irgendwie sowieso hin, es hat erstmal ziemlich viel wirklich, es ist gebrochen, was gar nicht geht. Es war nicht wirklich gebrochen.
Aber der Fuß war gebrochen.
Der war dann auch nicht wirklich gebrochen. Und das war so faszinierend, weil so alles geheilt ohne Arzt und so weiter. Aber was du dann geschrieben hast, dann waren eben nicht mehr die Worte, sondern es war das, was zwischen den Zeilen stand. Und das war das schönste Erlebnis. Und ich habe so genossen, diesen Unfall gehabt zu haben. Ich habe mir gedacht, das war der schönste Urlaub. Ich muss jetzt nicht mehr, also ich kann jetzt die Stille auch in Bewegung haben. Aber habe mich ein bisschen daran erinnert, vorhin, wo es so geknallt hat. Ja, okay, also manchmal kann man bestimmte Dinge nur wahrnehmen, wenn der Verstand schon dann sagt, ist jetzt schon egal.
Genau, das ist auch so ein Phänomen, sie schildert jetzt ganz was anderes, wie du mit dem hellen Licht, und es hat trotzdem eine gewisse Ähnlichkeit. Ja? Wenn dein Blutdruck ist von mir aus niedrig, und dir bleibt nichts mehr, du kannst nicht mehr gescheit denken und so weiter, dann tut sich was auf. Dann aber nicht daran festhalten, du musst jetzt auch nicht einen Sportunfall nach dem anderen wiederzuhauen oder so, sondern es deutet auf was hin, was größer ist, und uns dafür zu öffnen. Darum geht es. Und ob das jetzt dann weiß oder rot oder blau ausschaut, ist wurscht. Oder ohne Farbe. So.
Ich würde das auch noch eins sagen, also mir wird wieder sehr klar, und Bayerisch ist einfach die Ursprache. Es kommt gleich noch
Bayerisch ist
diese Ursprache. Das ist dieser Klang. Also deswegen, ich glaube, das ist heil und pur schon diese Sprache.
Ich würde aber sagen, das gilt nur für uns. In neuen Fachkreisen gilt da doch Sanskrit zum Beispiel. Ich höre jetzt wieder die Sprache, aber das klingt vielleicht zwar, dass die nur den Bayerisch gehört haben. Bayerisch ist aber tatsächlich eine sehr wortreiche Sprache. Es gibt unglaublich viele Nuancen im Bayerischen, was gar nicht in so vielen Sprachen der Fall ist. Und dann haben wir ja ähnlich wie im Chinesischen so viele Tonhöhen. Wir haben die höchste Anzahl an, wie heißen die, E, U, A, U,
Vokale. Vokale.
Nein, Oi, Au und so weiter.
Umlaut.
Es gibt Oi, Ei, Oi,
Diphthongen.
Die Verbindung von zwei Vokalen, von diesen Klänge gibt es im Bayerischen mehr als in jeder anderen germanischen Sprache.
Wir können werten, ohne zu werten, also in Bayern.
Werten?
Wir können eine Wertung aussprechen, aber gleichzeitig keine Wertung dabei. Zum Beispiel, du saugst, du begreifst wieder.
Genau. Ja. Du Saugrippe, du Greiflicher, ist genau das, was ich vorhin gemeint habe. Ich kann meine Meinung äußern, und zwar sehr grad und im Herz gleichzeitig bei der Schönheit jedes Wesens bleiben. Verstehst du? Das ist in der Bayerischen Sprache sehr gut ausgedrückt. Also ich glaube, du musst ein lokales Film, das ist jetzt TV lokales aber die Menschen in Köln und Hamburg und so genießen es eigentlich auch immer. Ja, völlig richtig. Und wie geht's dir jetzt, wenn du mich live erlebst?
Gut.
Okay.
Ich bin gespannt.
Schön. Ich fühle mich gut.
Darum geht's. Ganz einfach. Also wir brauchen... Vorhin kam jemand, die ist jetzt glaube ich leider nicht da, weil sie war schon total erschöpft von dem Tag. Und völlig angestrengt und sich noch... Also bei uns ist ganz relaxed, kein Problem. Wir müssen uns nicht so anstrengen. Da gibt es ja die berühmte Geschichte, die Osho, mein Meister, oft erzählt hat, von der Begegnung zwischen Diogenes und Alexander dem Großen. Alexander der Große war so ein Mann der Tat und der Eroberung und so. Und Diogenes war der mit dem Fass. Nicht der Dionysos mit dem Fass, aus dem er trinkt, sondern Diogenes mit dem Fass, in dem er lebt. Diogenes saß vor seinem Fass in der Sonne und Diogenes und Alexander der Große waren Freunde und der Alexander hat ihn gelegentlich besucht. Und auch diesmal vor seinem Aufbruch, als er Indien erobern wollte, Alexander der Große, hat er nochmal bei seinem Spezi vorbeigeschaut. Dem Diogenes. Der Diogenes sieht Alexander kommen und sagt nur, geh mir aus der Sonne, König. Und sagt, was willst du denn schon wieder? Sagt er, ja, ich gehe jetzt Indien erobern. Sagt er, was strengst dich denn so an? Es ist so weit weg und vielleicht geht es ja auch schief, vielleicht kommst du nicht wieder. Weil auch tatsächlich der Fall war dann. Aber er hat gesagt, nein, ich muss unbedingt Indien erobern, weil dann habe ich so viel Sicherheit, dass ich mich dann ausruhen kann und in Rente gehen und in der Sonne sitzen. Dann sagt die Jugendin zu ihm, das tue ich schon die ganze Zeit. Aber leider hat Alexander der Große es nicht verstanden, ist trotzdem nach Indien. Das gilt nicht nur für äußere Eroberungszüge und Heerzüge, das gilt ganz wesentlich auch für unsere Inneren. Es geht nicht darum, Heldentaten zu vollbringen, es geht nicht darum, alle unsere Schatten loszuwerden oder alle unsere dunklen Seiten zu erforschen und rauszukriegen und aufzulösen. Es geht nicht um besondere yogischen Fähigkeiten, Siddhis, Heilsehen oder sonstiges, sondern es geht einfach um Glücklichsein. Vielleicht kann man das ja gleich. Also man kann oft viel weglassen. Ramana sagt dazu, der ganze Krampf in den Religionen und all der Streit auch in der Spiritualität kommt daher, dass der dumme Teil unseres Geistes so kompliziert ist und nach Kompliziertheit verlangt. Und um diesem Teil des Geistes zu entsprechen, wird all die Kompliziertheit erschaffen. Und die Wirklichkeit ist einfach. Es gibt ja dieses Ockhamsche Gesetz, Ockham war der Gehilfe vom Sherlock Holmes. Nein, falsch schon wieder. Nein, Ockham war Philosoph, aber es kommt dann in dem Film vor. Egal. Jedenfalls heißt es das Ockhamsche Gesetz und es geht so, wenn du einen schwierigen Fall hast oder eine schwierige Frage und es gibt mehrere Möglichkeiten, irgendeinen Sachverhalt zu erklären, sei es in der Kriminalistik oder in der Philosophie oder sonst wo, dann liegt die höchste Wahrscheinlichkeit bei der einfachsten Erklärung. Das ist, und das beweist sich auch immer wieder. Also, wenn ihr merkt, was wird kompliziert, dann ist es ein Grund, misstrauisch zu werden. Gibt es da nicht eine einfachere? Geht es nicht einfacher? Ja? Das Fakultät. Ja. Die einfachste Erklärung ist, die haben ja irgendwo Disco.
Dynamische Meditation machen die
dann. Danach, wer recht macht, Social Meditation.
Ja.
Okay. Die springen. Oh.
Ja. Okay, das war eine gute Sache. Ja, also immer die einfachste ist mit der größten Wahrscheinlichkeit das Wahrste und das Zielführendste. Die Kompliziertheit dient der Aufblähung dessen, was Ramana das Ego nennt. Also dieses Falsche, dieses Verlogene, was wir gar nicht sagen. Ja? Aber was uns vielleicht bedeutend macht oder großartig, scheinbar. So wie, ja. Mit voll mal viele Geschichten. Ramana hat erzählt eine Geschichte. Ramana hat eine Geschichte erzählt, da geht es auch ein bisschen darum, ein Mann will seinen Schatten begraben. Das wird gern gemacht heutzutage, Schatten begraben, Schattenarbeit und so. Und was hat er gemacht? Er hat ein tiefes Loch gegraben, weil er wollte natürlich den Schatten gründlich loswerden. Dann war er sich mal sehr anstrengend, Südindien, sehr heiß, ein harter Boden. Er hat sich hier richtig angestrengt. Dann hat er sich so vor das Loch gestellt und der Schatten ist reingefallen. Hat er sich sehr gefreut, weil der Schatten ganz da unten war. Und hat dann wieder angefangen schaffen, um den Schatten zu begraben. Und war dann natürlich sehr enttäuscht, als er fertig war und der Schatten war wieder oben. Und Ramana sagt dann dazu, einfacher wäre gewesen, er hätte erkannt, wer er wirklich ist. Dann ist der ganze das System mitsamt seinen Schatten völlig in Ordnung, muss man ja gar nichts viel machen. So. Jetzt sprich.
Und zwar geht es um das Körperliche. Ich erlebe immer wieder, dass solche Lehrer wie jetzt auch der Ramana oder andere Satsang-Lehrer, dass ja, dass die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf dem Körper ist. Und aber ist es nicht so, dass das Göttliche, also die Essenz, ja auch in jedem Atom des Körpers ist? Und aber wieso heißt es dann so oft, du hast deinen Körper, aber du bist nicht dein Körper? Oder wieso wird dann so oft der Körper vernachlässigt?
Ja, das ist ganz einfach. Natürlich, in jedem Atom ist Gott. Nur wenn du glaubst, du bist genau diese Zusammensetzung von Atomen und Molekülen, die sich jetzt hier zeigt, dann hast du ein kleines Problem. Und zwar, dass du dann stirbst. Unzweifelhaft.
Ich habe ja schon von Lehrer auch gehört, die sich aufgelöst haben beim Sterben. Was sagst du da?
Ja. Naja, so Sachen gibt es ja auch schon bei der Geburt. Also von Padmasambhava, einem meiner Lieblings tibetischen Meister, 8. Jahrhundert Tibet. Übrigens von wegen Bayern. Padmasambhava ging von Indien nach Tibet. So wie Corbinian von Italien nach Bayern. Beide sind über die großen Berge und haben missioniert. Der eine buddhistisch, der andere christlich. Und es war genau zur selben Zeit. Padmasambhava, von dem sagt man, er wurde 7-jährig in einer Lotusblume geboren. Also er kam fertig mit 7 auf einmal. Auf einem Teich in einem Lotus. Kein Wunder, dass er sich am Ende in den Regenbogenkörper auflöst. Ah, das kannst du jetzt nehmen, wie du willst. Das ist völlig in Ordnung. Man kann das nehmen als Symbol, als Archetyp, als Märchen, als Schmarrn, als echt, als wirklich. Mir, das bin aber einfach ich, kannst du ganz anders sein. Mir geht so, boah, der ist ein 7-jähriger Lotus geboren, das berührt mich auf niemand. Und ich schätze dieses Berührtsein so sehr. Weißt du? Und am Ende ist mir wurscht, ob das sich jetzt aufgelöst hat oder nicht. Das ist, also dieses Wesen, Padmasambhava, ist Staub jetzt so und so. Oder Regenwurm. Was weiß ich. Also die Atome. Aber das, was wir sind und woraus auch, soll ich sagen, du hast ja, es ist doch eine komische Geschichte, ich habe ja Anatomie auch studiert natürlich, ich bin ja Ärztin vom Beruf, du auch, also du hast auch Leichen sezieren müssen. Wir hatten eine ganz gesunde Leiche. Das war eine alte Frau, während des ganzen Sezierkurses, wir haben die Krankheit nicht gefunden, woran die ist am Tod gestorben. Alle Organe waren intakt, alles war in Ordnung. Ganz wunderbare Leiche. Aber tot. Dieselbe Organe, dieselbe Haut, dieselbe, ich meine, sie war natürlich eingelegt in dieses stinkende Zeug, Formaldehyd, aber da kann die Frau nichts dafür. Es ist derselbe Körper, aber kein Leben drin. Es sind dieselben Augen und kein Glanz drin. Vielleicht hast du schon mal eine Leiche erlebt? So live? Ganz live. Was ist der Unterschied? Wie bitte?
Ich habe so nicht.
Naja, wenn deine Oma stirbt, schau, dass du dabei bist. Ja, das ist gut, das ist wichtig, das war auch früher selbstverständlich.
Gut, deswegen habe ich mehr geatmet. Der Körper liegt dann da.
Der Körper liegt da und es sind immer noch dieselben Atome, die sind auch immer noch göttlich. Aber das, was diesem Körper das Licht gegeben hat, das Leben, die Bewegung, die Kommunikationsfähigkeit ist weg. Das Hirn ist dasselbe, dieselben Leitungsbahnen und kein Gedanke mehr drin. Das heißt, meinst du jetzt, du bist dieses, was dann irgendwann so da liegt, oder bist du das, was diesem Körper keine Leiche sein lässt.
Vom Kopf her ist mir das klar. Mir ist es schon klar, schon klar. Und ich habe auch schon Erfahrungen gehabt, wo ich diese Essenz gespürt habe, ja, dieses Nichts oder diese Ausdehnung. Aber ja.
Es hindert mich, Gesichtscreme zu verwenden, Essen zu genießen, alles dieses. Aber ich weiß wirklich, dieser Körper, der hört auf, der geht kaputt und man merkt es halt dann irgendwann auch schon, der geht kaputt, aber ich sterbe nicht. Der Dalai Lama hat mal gesagt, das gefällt mir sehr gut. Why do you worry about your body? Body gets old, it's like old clothes, and then you just change it and you get new clothes. So. Das heißt aber nicht, dass du deine Klamotten nicht wäschst. Aber du hältst dich nicht für deine Jacke. Aber du pflegst sie. fliegen.
Ja, ich pflege überhaupt meinen Körper.
Also,
ich bin auch, wenn ich meditiere, nicht von meinem Körper getrennt.
Körper getrennt? Naja, also wenn wir meditieren, ups, das Kissen weg. Irgendwie ist es ein bisschen schwierig hier. Jetzt in diesem Körper sitze ich natürlich mit dem Körper. Wie sonst? Also als Deva oder Geist kann man meditieren nicht sitzen nennen. Keine Ahnung, wie man es dann nennt, aber solange jetzt in dieser Form nenne ich sitzen. Das ist also eine körperliche Tätigkeit. Hast du völlig recht. Es geht auch nicht darum, dich vom Körper zu trennen, sondern es geht nur darum, zu erkennen, wer du bist.
Ja, und aber auch zu erkennen, dass ich nicht getrennt bin von diesem Körper. Also das, was ich bin, das ist ja auch mein Körper gleichzeitig.
Ja, oder das war jetzt besser. Ist auch mein Körper gleichzeitig. Daraus entnehme ich, dass du größer bist als der Körper. Mehr. Fehlt dir eigentlich irgendwas Blinddarm, Mandeln, Polypen?
Mir?
Ja, Zähne. Wie viele Zähne hast du verloren? Zwei. Okay. Also diese zwei Zähne waren ja auch mal dein Körper.
Richtig.
Bist du jetzt durch den Verlust dieser Zähne weniger du als vorher? Wenn du annimmst, dass du der Körper bist, dann würdest du bei jedem Haare schneiden, Nägel schneiden und natürlich beim Zahnziehen, das ist jetzt gerade aktuell für mich, weil ich habe vorgestern Zahn verloren, wärest du weniger ich, und zwar genau um diese 10 Gramm. Das ist doch nicht der Fall. Also bist du das nicht letztlich, es ist nur der momentane. Du kannst trennen, wie du willst, Wohnort, Ausdrucksform. Und nur momentan. Und ziemlich kurz. Ziemlich kurz. Die Menschheit ist auf dem Planeten seit wie lange Planet? 100.000? Wird immer länger. Ja, immer wieder steht in der Zeitung, jetzt sind wir noch länger da. Ich weiß nicht, 100.000 oder so. 300 Millionen, auch kein. Als Menschheit, als Familie oder so, sind wir hier seit Millionen von Jahren. Aber als Einzelne haben wir Maximum 108, sagen wir mal so, wie ist das?